Themenstark. Aufbauend auf dem Kaufkraft-Entscheider-Talk. In diesem Format widmen wir uns einem Schwerpunktthema und beleuchten es über mehrere Folgen hinweg. Praxisnah, fokussiert und mit echten Einblicken aus erster Hand. Für alle, die verstehen wollen, was den Einkauf wirklich antreibt. Nach unserem bisherigen Schwerpunkt Sicherheit und Verteidigung richten wir den Blick jetzt neu aus auf künstliche Intelligenz. Ein Thema, das den Einkauf grundlegend verändert. Von Prozessen über Entscheidungen bis hin zu völlig neuen Möglichkeiten. Was bedeutet KI konkret für den Einkauf? Welche Chancen entstehen? Welche Herausforderungen gilt es zu meistern? Und wie lässt sich das Potenzial sinnvoll nutzen? Los geht's mit unserem neuen Themenschwerpunkt Künstliche Intelligenz. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf www.unternehmenswissen.de. Wir hören uns.
Liebe Einkaufs- und liebe Supply Chain-Interessierte, herzlich willkommen zu einer weiteren themenstarken Ausgabe des BME-Podcasts, in der wir wieder tiefer gehen. Diese Folge von Themenstark, dem Kanal von Kaufkraft, dreht sich rund um das aktuelle Schwerpunktthema Künstliche Intelligenz. Ein Thema, das aktuell kaum relevanter sein könnte. Mein Name ist Florian Klemann, ich bin Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München. Einkaufsfragen beschäftigen mich seit über 25 Jahren und ich freue mich, wieder mit Ihnen abzutauchen. Heute wird das ein Marathon-Tauchgang gefühlt. Wir tauchen breit und tief zu den Top-Themen des Supply Chain Management, Risikomanagement, Resilienz und natürlich Digitalisierung und KI. Ein solcher Deep Dive erfordert eine ganz besondere Expertise, die unser Gast, Professor Dr. Michael Huth von der Hochschule Fulda, aber unzweifelhaft mitbringt. Herzlich willkommen, grüß dich Michael.
Florian, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe es gerade schon in der etwas ausladenden Einleitung gesagt. Wir haben uns für hier und heute relativ viel vorgenommen. Wir wollen in das Thema KI gucken, aber wir gucken auch auf die fachlich drumherum gelagerten Themen. Du hast mit dem BME gemeinsam in den letzten Jahren zwei super aktuelle Themenkomplexe aufgearbeitet. Natürlich auf der einen Seite Digitalisierung und KI, das wie gesagt im Fokus der aktuellen Themenstaffel stehen wird, und aber auch das Thema Risikomanagement und Resilienz, das, glaube ich, in den letzten Monaten wieder ganz enorm Auftrieb bekommen hat, wo du aber auch selber einen ganz starken persönlichen Bezug zum Thema Resilienz hast. Von daher, jetzt ohne weiteres Vertun, stell dich gerne vor, wer bist du, wie ist dein Werdegang, warum ist vielleicht gerade das Thema Resilienz bei dir besonders glaubhaft verankert?
Ja, mein Name ist Michael Huth, ich bin jetzt 57 Jahre alt und bin seit fast 20 Jahren Professor für Supply Chain Management an der Hochschule Fulda. Ich decke da alle Themen im Bereich Supply Chain Management ab. Aber Florian, du hast es gesagt, ja, Resilienz ist ein ganz besonders wichtiges Thema und zwar aus zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite beschäftige ich mich seit mehr als 25 Jahren mit Risikomanagement und damit in diesem Kontext auch mit Resilienz. Aber ich habe Resilienz noch ein zweites Thema. Du kennst es. Ich habe gestern Geburtstag gehabt, und zwar meinen dritten Geburtstag.
Für einen 57-Jährigen sehr, sehr überschaubar, ja?
Ja, ganz genau. Ich habe vor 3 Jahren und einem Tag habe ich neue Stammzellen bekommen. Ich hatte Leukämie gehabt und war dann lange Zeit im Krankenhaus und lange Zeit war auch unklar, ob das irgendwie alles funktioniert. Aber ein Punkt dazu, und das ist jetzt so dieses Resilienzthema ist, es gibt natürlich viele Therapien, die man ausprobieren kann, und letztendlich ging es dann hinterher darum, auch neue Stammzellen zu bekommen. Und das habe ich bekommen, und Resilienz, wer sich so ein bisschen intensiver damit befasst, der weiß, dass die sogenannte Time to Recovery wichtig ist, also die Zeit nach einer Störung in einer Lieferkette wieder auf ein normales Niveau zu kommen. Bei mir war das nicht die Lieferkette, sondern meine Gesundheit. Und es hat dann doch insgesamt so 1,5 Jahre gedauert, bis ich wieder zurück war. Aber das Lustige, wirklich so eine kurze Anekdote. Ich lag im Krankenhaus, habe unheimlich viel Chemotherapie bekommen. Es funktioniert ja nicht alles. Morphium, irgendwelche Medikamente waren nicht da. Auch da eine Störung in der Supply Chain. Und an dem Tag, als dieses wichtige Medikament nicht da war, war lustigerweise auch eine Visite des Chefarztes. Also der kam irgendwie nur einmal pro Monat vorbei, sonst war es immer der Oberarzt. Und dann haben wir irgendwie über diese Störung in der Pharma Supply Chain gesprochen. Und das war irgendwie auch ein lustiges, also das war dann amüsant, dass ich da gerade als Patient lag, eigentlich über Risikomanagement und Resilienz spreche. Und dann kommt genau sowas, nämlich eine Störung in der Pharma-Lieferkette.
Na, dann hast du offensichtlich die richtigen Ratschläge dem Chefarzt erteilt. Und wie gesagt, auch persönlich ganz, für mich ganz spannende Geschichte, da, wo es mir fast schwerfällt, jetzt wieder in so quasi in die schnöde Thematik sozusagen Supply Chain und Resilienz reinzugehen. Aber tatsächlich passt das Thema, das du da in der ersten Studie, die du gemeinsam mit dem BMI gemacht hast, Risikomanagement und Resilienz in Supply Chains. Ich glaube, 2 Jahre ist die ungefähr alt. Passt ja wunderbar. Vielleicht kannst du uns, bevor wir in die Inhalte gehen, so ein bisschen erzählen, wie hat sich diese Studie ergeben? Was habt ihr betrachtet? Mit wem habt ihr gesprochen, beziehungsweise wen habt ihr befragt?
Ja, sehr gerne. Wir hatten im Jahr 2020 schon mal eine Studie zum Thema Supply Chain Risk Management. Also wir heißt jeweils die Hochschule Fulda zusammen mit dem BME. Und damals war das Thema halt Risikomanagement, ein Thema, was bei Unternehmen nicht so gern gesehen wird, muss man sagen. Und wir haben dieses Thema ein paar Jahre später, 2024, wieder aufgegriffen und auch neu betrachtet, um natürlich Veränderungen zu sehen. Aber da war natürlich die Covid-Pandemie so halbwegs vorüber. Es gab die Blockade im Suezkanal, es gab den Beginn des Kriegs in der Ukraine. Wir wollten das Thema Resilienz aufgreifen. Das war ein Thema, was im Grunde seit Beginn der Covid-Pandemie in aller Munde war. Egal, ob es um mentale Resilienz geht, aber halt auch um Lieferkettenresilienz. Und das Thema wollten wir aufgreifen. Das haben wir gemacht im Rahmen einer Studie. Die Studie, ganz kurz zum Setting, wurde durchgeführt im Frühjahr und Sommer 2024. Es war eine Online-Befragung. Und wir haben aber ergänzend nach dieser Online-Befragung noch Expertinnen und Experteninterviews durchgeführt, um so einfach auch nochmal tiefer in einzelne Themen reinzugehen.
Ja, tiefer gehen ist eine gute Frage. Und ich habe jetzt schon von Deep Dives und so weiter gesprochen, Taucheranalogien noch und nöcher. Dabei habe ich nicht mal einen Tauchschein, aber ich will jetzt mit dir in die Inhalte abtauchen. Also was sind so die wesentlichen Ergebnisse, ne? Aus aktuellem Anlass gibt es da leider ja wieder deutlich mehr Bedarf, darüber zu sprechen. Also was sind so die Ergebnisse? Vielleicht aber auch, was sind Überraschungen? Was sind aus deiner Sicht wichtige Learnings für unsere Hörerinnen und Hörer, die wir da rausziehen können?
Also auf der einen Seite gibt es ein paar ernüchternde Ergebnisse. Die haben mich nicht wirklich überrascht. Also das Thema Supply Chain Risk Management als Funktion ist noch nicht wirklich angekommen in Unternehmen. Also dass wirklich jemand verantwortlich ist für das Thema Risikomanagement und Resilienz in Lieferketten. Und auch die Wirksamkeit wird von vielen nur kritisch betrachtet. Also 31% sagen, sie sind zufrieden oder sehr, sehr zufrieden mit ihrem Risikomanagement. Aber das bedeutet natürlich, dass 69% nicht sehr zufrieden sind. Was auch ernüchternd ist, ist die Transparenz innerhalb der Lieferkette. Also wenn man jetzt auf die einzelnen Stufen achtet, man kennt natürlich seine direkten Lieferanten, man kennt seine direkten Kunden, aber wenn irgendwie was davor oder dahinter passiert, das ist einfach nicht auf dem Radar. Und das kann natürlich gravierend sein. Also wenn du dir vorstellst, du hast einen Lieferanten und dieser Lieferant hat wieder einen Single-Sourcing-Lieferanten, der plötzlich in die Insolvenz geht, das kriegt man am Anfang gar nicht mit. Also da wäre Transparenz wichtig. Das ist im Moment noch nicht da. Auf der anderen Seite, was wirklich positiv ist, das Thema Resilienz hat an Bedeutung gewonnen. Wie gesagt, 2024, da war die Covid-Pandemie so am Abflachen. Das Thema hat deutlich an Bedeutung, an Drive gewonnen. Und ich glaube, das kann den Unternehmen auch nur gut tun, dass die Priorität von Resilienz an sich eine höhere ist als davor. Und von daher, was wir auch abgefragt haben, waren so Capabilities, Erfolgsfaktoren für Resilienz. Und wir haben allerdings ex post gefragt, wie haben sich die denn entwickelt? Und diese 12 Capabilities, diese Fähigkeiten, haben alle zugenommen. Also da zählt beispielsweise dazu Vertrauen innerhalb der Lieferkette, Informationsaustausch, aber auch das Supply Chain Design. Also viele unterschiedliche harte und weiche Faktoren, die alle ein Treiber sind für Resilienz. Und die haben alle zugelegt aus Sicht der Befragten.
Ja, ich habe gerade schmunzeln müssen, als du eben das gesagt hast, weil ich habe eine meiner ersten eigenständigen Publikationen vor 18 Jahren ungefähr irgendwo im Zuge der Finanzkrise geschrieben und da war quasi auch die Quintessenz, Risikomanagement braucht mehr Bedeutung und irgendwo hast du das Gefühl, das Thema kommt hoch, wenn die Krisen kommen und fällt dann wieder runter, wenn sie so einigermaßen ausgestanden sind. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da tatsächlich auch einfach aus persönlicher Erfahrung, gar nicht auf Studie bezogen, deine Einschätzung geben, wie das denn jetzt mit der Krisendichte und Krisenintensität weitergeht. Ja, weil ich meine, der Begriff VUCA-Welt ist glaube ich 30, 35 Jahre alt, also eigentlich schon ziemlich gut abgehangen und trotzdem, hat es gerade gesagt, ne, Covid war abgeschwungen, dann kam Ukraine-Russland-Krieg dazu. Jetzt diskutieren wir über den Mittleren Osten mit tatsächlich unabsehbaren Folgen, weitere geopolitisch hochrelevante Konflikte wie Taiwan-China-Frage drängeln sich ja schon seit längerem am Horizont. Ich will nicht sagen Appell, aber wie ist deine Einschätzung? Ne? Wie wird das weitergehen und was bedeutet das im Rückschluss eben auf das Thema Risikomanagement und Resilienz im Lieferkettenumfeld?
Ja, das ist so der Blick in die Glaskugel. Man kann es nicht wirklich sagen, aber ich glaube schon, dass das Umfeld gerade im Moment natürlich extrem dynamisch, extrem volatil ist. Wir haben jetzt mit dem Krieg in Iran neue Krisenherde. Am Anfang wurde vermutet, dass das kaum Auswirkungen hat. Jetzt plötzlich dauert es länger. Die Auswirkungen spürt jeder von uns automatisch. Und auch andere Themen werden sicherlich größer. Deswegen ist es umso wichtiger, dieses Thema Risikomanagement und Resilienz auf der Agenda zu haben. Und ich glaube, der Begriff Resilienz hat zumindest teilweise dazu geführt, dass diese Bedeutung größer geworden ist. Risikomanagement ist so ein Begriff, den viele Unternehmen nicht so wirklich mögen. Es hört sich nach Risikobuchhaltung an, nach viel Aufwand ohne Ertrag. Ich würde sagen,
ja, und auch ein bisschen Dramatik, ne? Risiko ist ja durchaus negativ behaftet und Resilienz klingt irgendwie so ein bisschen dynamischer oder mehr nach Hype, wahlweise.
Genau. Ich würde sagen, es ist auch ein Hype. Also Resilienz ohne Risikomanagement funktioniert nicht wirklich, weil ich muss ja meine Risiken kennen. Wenn ich resilient sein möchte, muss ich vorbereitet sein. Und um mich vorbereiten zu können, muss ich die Risiken kennen oder zumindest ahnen können, was passieren kann. Das heißt, ich brauche ein Prozess der Risikoidentifikation. Und ich glaube, das ist schon mal ein Treiber, der grundsätzlich positiv ist. Meine persönliche Erfahrung auch in Projekten vorher war, Risikomanagement wird nur dann gemacht, wenn irgendwie was passiert ist. Also wenn das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist, dann heißt es, jetzt müssen wir das unbedingt einführen oder durchführen. Oder wenn Geschäftsführungen erkennen, oh ja, wir können persönlich haftbar gemacht werden, wenn wir keine Risikofrüherkennung haben. Und dann muss auch plötzlich alles ganz schnell gehen. Also das sind eher extrinsische Motivationen. Jetzt glaube ich, dass auch das Bewusstsein wächst, dass Risikomanagement plus Resilienz mit diesem tollen Begriff, dieser tollen Fähigkeit notwendig ist. Und das ist aus meiner Sicht schon was Gutes. Aber ich bin auch ein bisschen skeptisch, denn diese Einschätzung hatte ich beispielsweise auch nach dem Tsunami 2004, 2005. Nach Fukushima 2011, nach dem Flooding in Thailand 2011, da waren ganz viele große Ereignisse und jedes Mal hat auch die Risikomanagement-Welt gesagt, ja, das war jetzt der Auslöser, um mehr Risikomanagement zu betreiben, das ist der Durchbruch und danach, ein halbes Jahr später, ist es wieder im Sande verlaufen.
Naja, vielleicht können wir ja optimistisch von einer langfristig positiven Trendlinie sprechen, die aber immer wieder auch kurzfristigen Aufmerksamkeits- oder Fokusthemen halt nachgeben muss. Ich denke, das ist ja auch am Ende ein Stück weit natürlich.
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Informationsflut, Zeitdruck, Verantwortung. Wer entscheidet, braucht Sicherheit, gerade bei Informationen aus vielen Quellen. Schweizer bringt Ordnung ins Fachwissen. Wir bündeln, prüfen und strukturieren relevante Informationen und stellen sie dort bereit, wo sie gebraucht werden, in Ihrem Arbeitsalltag. Raus aus dem Informationsdschungel. Mit Schweizer wird Wissen wirksam, Entscheidungen sicher und Verantwortung leichter. Mehr erfahren? schweizer-online.de. Und jetzt wünschen wir Ihnen weiter gute Unterhaltung und wertvolle Impulse bei Kaufkraft, dem BME-Podcast.
Naja, vielleicht können wir ja optimistisch von einer langfristig positiven Trendlinie sprechen, die aber immer wieder auch kurzfristigen Aufmerksamkeits- oder Fokusthemen halt nachgeben muss. Ich denke, das ist ja auch am Ende ein Stück weit natürlich. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen auch das Thema Digitalisierung KI besprechen. Nichtsdestotrotz, vielleicht ergibt sich da ja eine Brücke. Hast du konkrete Handlungsempfehlungen, auch Takeaways aus der Studie oder sozusagen aus deinen sonstigen Tätigkeitsfeldern, wo du sagst, ja, das sind so 2, 3 absolute Do's, um das Thema jetzt eben auch langfristig dem Thema langfristig auf die Spur zu helfen. Ne? Und vielleicht spielt ja sogar Digitalisierung da eine Rolle.
Ja. Die habe ich und wir kommen ja jetzt beide aus der akademischen Welt. Die sind gerade nicht akademisch. Das sind wirklich sehr, sehr einfache Hinweise. Also das erste ist, eine klare Verantwortlichkeit schaffen. Und das heißt nicht, dass man eine volle Stelle haben muss für Risikomanagement, aber irgendeinen, der das Thema unter seine Fittiche nimmt und dann mehr oder regelmäßig betreibt. Und das muss nicht auf Tagesbasis sein. Es reicht oftmals, wenn man einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr sich am besten in einem kurzen Workshop 2 Stunden Gedanken macht zu den möglichen Risiken. Also diese Risikoidentifikation und eine erste Einschätzung, das geht relativ leicht und damit auch erste Pläne entwickelt. Was passiert denn eigentlich, wenn dieses oder jenes eintritt? Also Resilienz bedeutet ja, so schnell wie möglich zurückkommen auf mein ursprüngliches Niveau. So wie es bei mir auch war, ja, dass ich wieder gesund werde, so ähnlich ist es bei Supply Chains auch. Und dafür muss ich fix sein. Und eine Möglichkeit, schnell zu sein, ist, dass man Notfallpläne hat. In anderen Bereichen würde man von Business Continuity sprechen. Wir sprechen hier von Notfallplänen, ist letztendlich dasselbe. Aber ich brauche einen Plan, den ich umsetzen kann, wenn dieses oder jenes passiert. Cyberangriff beispielsweise. Was mache ich denn eigentlich? Habe ich irgendwie eine Liste, wen ich anrufen muss? Mit welchem Telefon rufe ich die an? Also, und habe ich die Liste, die nicht in meinem CRM ist oder in meinem System, was auf einer Plattform ist, weil da komme ich ja nicht dran. Das sind relativ einfache Maßnahmen. Und in dem Fall brauche ich noch nicht mal Digitalisierung dazu, sondern muss im Grunde mit wenig Investment, ein bisschen Zeit, mein Gehirnschmalz aktivieren und erste Ansätze finden. Aber natürlich, und da kommen wir dann gleich zu dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung kann mir dabei unglaublich helfen, Digitalisierung und KI beispielsweise Risiken zu identifizieren und Risiken erstmal einzuschätzen.
Ja, es ist also ein wahnsinnig weites Feld, aber wie gesagt, meine Wahrnehmung, dass eben da das tatsächlich das Thema Digitalisierung und vor allem KI dann auch mit dieser Informationsmenge hilft, umzugehen, die sonst am Ende mal unabhängig von der Bündelung der Verantwortlichkeiten ja eigentlich unerlässlich ist, um dieser Dynamik, die heutzutage herrscht, dann auch global Herr zu werden. Dann lass uns vielleicht einfach auch auf diese Studie übergehen. Du hast ja tatsächlich, wie ich auch gesagt habe, 2 oder 3 Studien gemacht. Ich bin selber über diese KI-Studie oder Digitalisierungsstudie KI im Supply Chain Management selber als Kollege immer mal wieder drüber gestolpert, fand sie super spannend, aber das hilft sozusagen unseren Hörern nichts. Also von daher, lass uns Fokus auf unser themenstarkes Thema legen. KI, Digitalisierung, auch da hol uns kurz ab, Eckdaten zur Studie und dann gerne, was sind Insights, Tendenzen, Trends, natürlich auch gern mit Pragmatismus, was unsere Zuhörerinnen und Hörer da rausziehen können.
Ja, also Digitalisierung hatten wir, BME und Hochschule Fulda, auch vorher schon 2-mal in Studien aufgegriffen. Und die letzte Studie war dann, oder die neueste Studie war dann aus dem letzten Jahr 2025. Auch da wollten wir wieder den Stand von Digitalisierung in Supply Chains erfassen, aber dieses Mal auch einen Blick darauf werfen, wie KI eingeschätzt wird, wie KI eingesetzt wird, und zwar in unterschiedlichen Funktionen innerhalb von Supply Chains. Die Studie war aufgebaut wie auch die Risikostudie mit einer Online-Umfrage. Wir hatten insgesamt über 230 Teilnehmende, davon 103 vollständige Antwortbögen. Das war online gemacht, also Online-Antwortbögen. Und auch da haben wir wieder Expertinnen und Experteninterviews im Anschluss durchgeführt. Das war so das Setting, das war im Frühjahr und Sommer 2025. Untersucht haben wir 15 Digitalisierungstechnologien, also KI, Internet of Things, Big Data Analytics, und mehr, also 15 verschiedene, ging aber auch Automatisierung und Robotik, zählen wir auch mit dazu. Und wir haben im KI-Bereich 24 Anwendungsfälle untersucht.
Welche Anwendungsfälle, welche Potenziale, was habt ihr da aufgedeckt? Da gerne so konkret wie möglich, weil das ist, ich habe selber jetzt gerade zu dem Thema mal recherchiert, und da findest du wahnsinnig viel Informationen auf hoher Flugebene, so im Sinne von, ja, da ist ein potenzieller Use Case oder da kann man Prozesskosten einsparen. Okay, ja, ich weiß nicht, ob es dafür KI braucht, beziehungsweise ich weiß, dass es dafür alleine kein KI braucht. Also wie ist da deine Einschätzung, was die Potenziale oder die konkreten Anwendungsmöglichkeiten gibt, beziehungsweise was hat eure Studie dazu verraten?
Also zunächst mal, die Anwendung von KI im Moment bei Unternehmen ist noch überschaubar, aber viele sind dabei, KI zu testen. Also man muss immer sehen, das war vor einem Dreivierteljahr und die Entwicklung ist natürlich unglaublich dynamisch, auch das, was KI kann. Ich komme da gleich nochmal drauf, wenn es um beispielsweise um Halluzinieren von KI geht. Also von daher, vor einem Dreivierteljahr waren viele dabei, das zu testen, waren aber auch noch unsicher, was passiert. Zweiter Punkt, ja, auch in so einer Online-Studie, man kann nicht so detailliert reingehen, wie man das jetzt in einem Gespräch gerne möchte, weil wir natürlich nicht nachfragen können. Also wir müssen Anwendungsfälle aufführen und fragen, wie sieht denn eigentlich Ihre Einschätzung aus, wie sieht sie und wird es auch schon angewandt. Was wir gemacht haben war, vielleicht kennst du, vielleicht kennen Sie als Hörerinnen und Hörer das sogenannte SCORE-Modell, das Supply Chain Operations Reference Model. Das haben wir genutzt in der alten Version oder in der älteren Version mit 6 Hauptprozessen und haben für jeden Hauptprozess 4 unterschiedliche Anwendungsfälle abgefragt. Und Anwendungsfälle jetzt im Bereich Beschaffung, also dem Source-Prozess, war zum Beispiel Lieferantenscoring, Vertragsanalyse, Risikofrüherkennung und automatisierte Bestellungen. Das waren unsere 4 Anwendungsfälle. Also auch da siehst du, wir sind noch auf einer relativ hohen Flughöhe. Aber ich glaube, dadurch, dass wir für jeden einzelnen Score-Prozess 4 Anwendungsfälle haben, ist es auch schon wieder relativ detailliert. Und mehr kann man in so einer Studie nicht abfragen. Und das waren diese 4 Anwendungsfälle in dem Score-Modell. Die sind alle bei wenigen Unternehmen bisher umgesetzt, aber die Unternehmen sehen ein großes oder sehr großes Potenzial da drin. Also der Einsatz von KI für diese 4 Anwendungsfälle wird bei allen Unternehmen, die teilgenommen haben, als relativ hoch eingeschätzt. Und das ist nicht bei allen KI-Anwendungsfällen der Fall. Also wir haben andere Bereiche, da wird das Potenzial niedriger eingeschätzt. Im Return-Prozess kann natürlich auch sein, dass weniger Teilnehmende aus dem Return-Prozess kommen. Aber hier war die Zustimmung doch ziemlich hoch. Also eine Risikofrüherkennung hatten wir ja eben bei der Risikostudie. Und wenn man jetzt sich überlegt, gerade das Thema Transparenz ist ein schwieriges Thema. Kenne ich überhaupt die Lieferanten meiner Lieferanten oder die Vorlieferanten davor noch? Und das sind Themengebiete, bei denen KI deutlich helfen kann, nicht nur überhaupt Zeit einzusparen, sondern die Informationen zusammenzutragen.
Machen wir es konkret für den Einkauf. Wir haben gerade von Potenzialen gesprochen, wenig umgesetzt, positive Potenzialbeurteilungen. Jetzt gut sind wir ein Jahr später, was gefühlt im KI-Zeitalter schon lang sein kann. Was kann man tun oder was bekommst du mit, was man dann eben aus dieser positiven Potenzialbeurteilung mitnehmen kann für Implementierung? Also wie packt man das an? Wie viele packen es dann auch an? Selbst wenn ihr, wie gesagt, im Rahmen der Studie nicht reingeguckt habt, aber was sind auch da wieder deine Praxisempfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, wir haben ja die Interviews geführt und aus den Interviews kann man dann noch eine ganze Menge ableiten, weil man da in die Tiefe gehen kann. Und diese Interviews haben wir geführt mit sowohl größeren Unternehmen als auch kleineren Unternehmen. Und was man so mitnimmt, ist, gerade jüngere Mitarbeitende in Unternehmen, die haben so richtig Lust da drauf. Ältere, ja, sind dann eher etwas verhalten, aber dieses Treibende von jungen Leuten, die Interesse haben an neuen Technologien, die auch daran interessiert sind, das einzusetzen und anzuwenden, ich glaube, das ist auch ein großer Treiber, ein großes Potenzial für Unternehmen, dass man die casht, ne, dass man die ja animiert, da sich Gedanken zu machen und zu überlegen, wie können wir das denn machen? Und ich glaube, das Thema, was wir damals angerissen hatten in der Studie, KI-Agenten, war damals noch, also im Frühjahr 2025, noch nicht weit entwickelt. in den letzten 6 Monaten hat sich das erheblich weiterentwickelt. Ich glaube, wenn man jetzt das Potenzial, also junge Leute, die auch anders aufgewachsen sind, mit Digitalisierung zusammenbringt, mit den Möglichkeiten, die KI-Agenten bringen, dann hat man eine relativ gute Möglichkeit, auch Dinge mal auszuprobieren, ohne dass es jetzt schon ein fertiges System ist, in das man irgendwie viel, viel Geld investiert.
Ja, cool und witzig an der Stelle tatsächlich Einwurf, vielleicht auch ein kleiner Werbeblock für eine weitere Ausgabe von Themenstark, weil wir tatsächlich mit einem Kollegen aus der Praxis zu dem Thema schon gesprochen haben, der eben auch sagt, dieses Thema Generation und wie binde ich die in diesen KI-Trend ein, ist super wichtig. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Vielleicht spontan noch die Frage, ne, du hast 2 hochrelevante, spannende Studien erwähnt. Wo kriegt man die eigentlich, wenn man sich dafür Details interessiert?
Die kriegt man auf der BME Homepage. Jetzt muss ich nur, den Link habe ich nicht, den können wir aber nachliefern.
Vielleicht kann der auch in die Shownotes gehen. Es wäre jetzt auch, glaube ich, langweilig, wenn du den Hyperlink vorlesen würdest. Aber heißt, Studie ist frei verfügbar oder Studien sind frei verfügbar. Ich, wie gesagt, weiß das, weil ich die tatsächlich unabhängig von unserer Podcast-Folge schon abgerufen hatte und auch genutzt habe. Von daher hier einfach nochmal der Hinweis darauf, wie gesagt, sich da auf der BME-Webseite umzugucken. Und dann gehen wir so langsam Richtung Ausblick. Das heißt, du hast dankenswerterweise Insights in die Studien gegeben, aber auch aus meiner Sicht sehr pragmatische Tipps. Müssen wir noch mal ein bisschen in die Glaskugel gucken, wie du es, glaube ich, vorhin gesagt hast. Also was wird sich da in absehbarer Zeit noch tun? Was sind so die next big things, die du für Supply Chain Einkauf an der Stelle siehst oder zumindest die Meinung hast, dass da noch was zusätzlich kommen würde? Ne? Mit dem agentischen KI hast du gerade schon gesagt, aber wo hast du das Gefühl, dass noch vielleicht der nächste Schritt kommt?
Ja, ich glaube, so 3 große Themen im Supply Chain Management bleiben. Die verändern sich zwar inhaltlich, aber sie bleiben. Das ist auf der einen Seite das Thema Resilienz und Risiko, das auf der anderen Seite Digitalisierung und KI und Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, was jetzt so in den letzten 6 bis 9 Monaten so ein bisschen anscheinend an Bedeutung verloren hat, weil andere Themen auch in den Medien natürlich gepusht worden sind. Aber ich glaube, diese 3 Themenbereiche, die sind große Treiber für Supply Chains und natürlich auch für den Einkauf. Ja, also ich denke das jetzt als Ganzes, Lieferketten und den Einkauf. Und da werden sich gerade im Bereich KI unglaublich viele technologische Veränderungen ergeben, die ich im Moment gar nicht unbedingt absehen kann, weil wir sehen jetzt mit den KI-Agenten, wie schnell sowas geht. Wir haben das auch vorher mit Gen AI gesehen, wie schnell Entwicklungen kommen. Ich glaube, da gibt's viele kleine Entwicklungen und man muss halt irgendwie das Ohr am Puls der Zeit haben, um da möglichst immer dabei zu bleiben.
Da können ja auch deine Studien oder eure Studien, unsere Studien, muss man ja als BME-Mitglied sagen, ohne die vereinnahmen zu wollen, ja auch helfen. Wenn wir auf die Taktung von euren Studien blicken, dann wäre es ja fast schon wieder Zeit für die nächste Studie. Darfst du uns da einen Sneak Peek geben, was wir vielleicht noch an Studien erwarten dürfen und oder was so die Themen sind, worauf du auch in deiner Forschung dahingehend den Fokus legen willst?
Ja, das ist richtig. In der Vergangenheit gab es fast jedes Jahr eine Studie, die wird es in diesem Jahr nicht geben. Ich hoffe dann im nächsten Jahr wieder. Es wird eine kleine Untersuchung geben, nochmal zum Thema Resilienz, weil es natürlich auch etwas ist, was sich auch dynamisch entwickelt. Die Frage ist auf der einen Seite, wie Unternehmen ihre eigene Resilienz sehen, aber auch, was sie tun, um Resilienz hinzubekommen. Also auf der einen Seite diese Fähigkeiten, die ich vorhin angesprochen hatte, aber auch konkrete Maßnahmen. Und ich glaube, das ist interessant, im Anbetracht der aktuellen Situation zum Beispiel, dann zu erfragen, was haben Unternehmen getan, was sind Empfehlungen, die man dann hinterher ableiten kann, um in solchen Situationen, wo es einen Krieg im Mittleren Osten gibt oder einfach ja kriegerische Auseinandersetzungen, um dann auch die Lieferketten am Laufen zu halten. Also, und auch das ist was, wir haben diese Studien jetzt in so einem Podcast, kann man die natürlich nur anreißen. Auf der einen Seite kann man sich einzelne Dinge rauspicken, aber für Sie als Hörerinnen und Hörer ist es so, auch in den Studien kommt ganz zum Schluss immer ein Punkt mit den Handlungsempfehlungen für Sie. Was können Sie konkret tun, um auf der einen Seite zum Thema Resilienz, auf der anderen Seite zum Thema KI und Digitalisierung up to date zu bleiben? da einfach einen Blick reinwerfen.
Sehr cool. Vielen Dank, Michael, an der Stelle. Wie gesagt, sowohl für den persönlichen als auch natürlich für den fachlichen Ein- und Überblick. Ne, wir haben ja viele Themen angeschnitten, deswegen glaube ich, sehr rundes Bild, auch erkennbar, wie gut du da den Finger am Puls der Zeit hast. Deswegen kann ich mich nur nochmal bedanken und freue mich auf den nächsten Kontaktpunkt.
Ich danke dir, Florian.
Sie hörten Kaufkraft, themenstark. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.